Ja, genau, ein Token. Knechtet nur euch selber. Das ist der zweite Satz, den ich sagen wollte. Oder knechtet andere nur mit ihrem Einverständnis. Feind- und Zwei-Tokens in der Praxis. Ein Thema hier vorne in der ersten Reihe wurde schon ein bisschen andiskutiert, dass es als Überblicksvortrag eigentlich mal richtig angesagt ist. Und das dachte ich mir auch, als ich den Vortrag eingereicht habe. Und deswegen starten wir auch direkt mit dem, worüber wir reden wollen. Wenn ich den Presenter anmache, funktioniert es sogar. Genau, wir fangen ein bisschen mit Hintergrund an. Also ich erzähle wenig zu mir, das ist aber auch normal. Und dann klettern wir durch den Stack einer Linux-Distro durch. Also wir fangen unten an, reden über Festplattenverschlüsselung, reden über Authentifizierung von Usern. Dann verlassen wir den Bereich von FIDO 2 für einen kurzen Moment. Wir kehren wieder. Aber Challenge Response war für mich ein Thema, wo ich über einen Blog-Eintrag von Jörg Kassling darauf aufmerksam geworden bin, dass man das auch mal wieder erklären könnte, wie man das mit Tokens so macht, wenn die Tokens das unterstützen. Wir kehren zurück zu FIDO 2 mit FSH und am Ende reden wir noch ein bisschen über Hardware, wenn wir eine Nerd-Spielerei einführen. Ja, Motivation. Warum macht man das Ganze? Wir fangen andersrum an. Wir fangen mit Einschränkungen an. Also, ich bin nicht der Erste, der über dieses Thema redet. Naturgemäß. Es ist ein öffentlich verfügbarer Webstandard. Schon bei der Erstellung dieses Standards müssen Menschen darüber gesprochen haben, dass dieser Standard irgendwie cool ist. Über Teilaspekte dessen, was ich zeigen werde und was ich ja gerade auf der Einführungsfolie auch gezeigt habe, worauf ich eingehe, haben ganz viele ganz tolle Menschen gute Vorträge gehalten. Die sind sehenswert. Viele davon sind auch hier gehalten worden, einige sogar in diesem Raum. Ich hoffe, dass in den Handouts die Links auch funktionieren. Ansonsten gucke ich, dass ich sie funktionsfähig kriege, dass also mein Vortrag quasi dann auch die Brücke schlägt zu tiefergehenden Vorträgen, die ein bisschen mehr Technik zeigen. Ich zeige nämlich nur den Überblick. Grundsätzlich möchte ich zeigen, wenn ihr ein FIDO 2 Token habt, ich verwende in diesem Vortrag immer den Begriff FIDO 2 Token, damit das Ganze herstelleragnostisch ist. Ansonsten würde ich ja quasi für den Hersteller Werbung machen, das möchte ich nicht. Dem Standard kann man entsprechen und das ist im Prinzip dann auch hinreichend, deswegen sage ich immer FIDO 2 Token. Wenn man so ein FIDO 2 Token hat, dann kann man sich das Vertrauen in seine PC-Landschaft, sein Netzwerk und so weiter sehr schön an den Schlüsselbund heften. Und er schlägt damit eine ganze Reihe von Nutzungsszenarien, Sicherheitsproblematiken etc. Und wenn man das richtig macht, schafft man sich damit dann auch gleich noch ein Backup, sodass man quasi in sicherer Art und Weise weiterhin dann auf seine IT zugreifen kann, wenn man seinen Schlüsselbund verschlammt. FIDO 2 wird immer ein bisschen betitelt mit dem Thema eine gute Kombination von Komfort und Sicherheit. Ich will nicht sagen, dass es das einzige Mal ist, dass Komfort und Sicherheit zusammenstoßen und eine gute Lösung hervorbringen, aber es ist tatsächlich recht erwähnenswert. Insofern werbe ich sehr dafür, das zu nutzen. Vielleicht mögen euch eure User sogar, wenn das Ganze gut implementiert ist. Und warum reden wir über FIDO 2 und nicht über das andere, den großen Elefanten, der ansonsten hier im Raum rumturnt, nämlich TPMs? FIDO 2 Tokens sind erstmal unabhängig von der Hardware des Computers. Das ist eine richtig coole Eigenschaft. Ihr könnt euch einen FIDO 2 Token kaufen von einem Hersteller, wo auch immer er sitzt. Ihr solltet ihm vielleicht vertrauen. Das wäre ganz gut, wenn ihr da rein vertraut, dass die Krypto-Implementierung korrekt ist. Ihr könnt euch im Prinzip ein beliebiges Token irgendwo im Internet kaufen. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass es korrekt ist und es funktioniert, ist das super. Und ihr könnt das an einen Rechner anschließen, der 40 Jahre alt ist, falls er USB 2 hat. Wäre das praktisch? Und es wird funktionieren. Versucht dasselbe mal mit einem TPM. TPMs haben in den letzten 10, 15 Jahren einen Breaking Change Generationswechsel hingelegt. Also ein Rechner, der noch TPM 1.2 hat, ist bekanntermaßen nicht Windows 11 fähig. Aber es gibt auch ein paar weitere Einschränkungen in diesem Bereich. Also im Prinzip viele Tutorials, viele Dinge, die wir so im Linux-Umfeld auch sehen, gehen im Prinzip ein bisschen von der Annahme aus, dass alle TPM 2.0 haben. Ja. Im Kontext Open Source ist das Thema ein bisschen TPMs in Open Source kenne ich nur als Referenzimplementierung. Ich kenne keine produktiven TPMs die in Open Source verfügbar sind, außer die, die in Chemu mit dabei sind und die logischerweise ja quasi nur als Software verfügbar sind, aber eben nicht als Hardware-Devices nutzbar sind. Das ist im Bereich Fado 2 anders. Nenne jetzt mal kurz zwei Namen, nämlich Solo-Keys und Nitro-Keys. Die teilen sich teilweise Hardware und Firmware. Aber die sind tatsächlich sowohl als Open-Source-Hardware als auch als Open-Source-Firmware verfügbar. Also ihr könnt euch quasi die Teile, aus denen ein Solo-Key zusammengebaut ist, im Internet bestellen und das Ganze selber zusammenbasteln. Und die Software könnt ihr euch frei runterladen und drauf flashen. Prinzipiell ist es so, FIDO 2 ist eine Untermenge von TPM2, könnte man jetzt so sagen. Oder FIDO 2-Token sind eine Untermenge von TPM2. Wenn man sich im Mobilgerätebereich umtut, da werden ja FIDO 2 ja, äquivalente Authentifizierungsmethoden relativ gängig auch verwendet. Wenn ihr euch jemals mit eurem Mobilgerät irgendwo angemeldet habt, dann über Google, über Apple, über was auch immer wen, dann habt ihr gute Chancen, dass ihr da wahrscheinlich auch mit FIDO 2 über TPM schon mal Erfahrungen gemacht habt. Ich habe ein bisschen geguckt in Vorbereitung dieses Talks, weil es mich auch selber einfach interessiert hätte, ob es sowas gibt. Das gibt es aktuell für Linux nicht. Aber das ist eine Anregung. Daraus muss was wachsen. Also wenn jemand den User-Space-Teil davon schreiben will, der Kernel-Teil ist fertig, den gibt es. Wenn jemand den Userland-Teil schreiben möchte, tut euch hervor. Ich glaube, es werden euch einige dafür mögen. Das ist eine unvollständige Liste von Talks, die zu dem Thema gegeben wurden. Teilweise bezieht es sich auf FIDO 2 Passkeys. Also Passkeys sind ja im Prinzip eine Untermenge von FIDO 2. Teilweise geht es um TPMs, aber der spezifische Use Case für die Festplattenverschlüsselung ist übertragbar. Genau, es geht um SSH, das ist im Prinzip das tiefergehend dasselbe zu dem, was ich zeige, und Festplattenverschlüsselung, das ist dann nochmal ja, wieder dieser übertragbare Fall. So, wir steigen ein. Und wir steigen ein mit dem Linux Unified Key Setup in der zweiten Iteration. Die erste Iteration kann keine FIDO 2 Tokens. Die zweite Iteration ist an der Stelle besser. Sie verändert den Header von Lux. Sie ändert allerdings nichts an den Schutzzielen. Grundsätzlich, das sagt das Projekt über sich selber, also Lux 2 ist die Userland-Implementierung. Die tatsächliche kryptografische Schwerarbeit findet im Kernel statt, im Subsystem, dem Crypt. Grundsätzlich ist das Ziel von Lux erstmal, verschlüsselte Daten vor unbefugter Einsichtnahme oder Modifikation zu schützen. Relevant ist, in Abgrenzung zu zum Beispiel DM Verity, dass hier eben auch die unbefugte Einsichtnahme eine Fragestellung ist, vor der er Lux 2 schützen soll. In Abgrenzung zu anderen Nutzungsfällen, machen wir es mal so rum, unter anderem auch FIDO 2 Tokens, bei denen die Sicherheit in der Hardware liegt bei Lux 2 die Sicherheit im Softwareprotokoll. Das heißt, im Prinzip ist es egal, was für eine Speicherhardware oder Prozessorhardware quasi für die Verschlüsselung verwendet wird. Die Sicherheit liegt darin, dass der Code für die Schlüsselverteilung für DMCrypt als solcher quasi sicher ist. So. Wenn wir Lux 2 jetzt anwenden wollen, als User eines kryptografisch gesicherten Systems, dann wollen wir grundsätzlich dieses Ziel erreichen. Wir wollen vermeiden, dass Daten unverschlüsselt vorliegen. Dass das ein Ziel ist, das tatsächlich ein paar Anstrengungen braucht, bis wir quasi da sind, dass wir dieses Bildchen zeichnen könnten über die Base64-Kodierung unserer Festplatte mit einer undefinierten Struktur, das zeige ich auf den folgenden Folien. Aber es ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass das Protokoll als solches dieses Ziel hier nicht sicherstellt, sondern nur unterstützt. Denn wenn wir über dieses Ziel reden, reden wir ganz schnell über Partitionierung. Ich habe jetzt an dieser Stelle, ich setze das jetzt mal in Anführungszeichen, das ist im Wesentlichen das, was OpenSUSE sagt. Es ist aber auch nicht so viel anders, als was zum Beispiel Fedora sagt. Und grundsätzlich funktionieren auch die Debian-basierten Distributionen an der Stelle nicht so wahnsinnig viel anders. Wenn man bis vor schlanken ja, wahrscheinlich so 2-3 Jahren Rechner installiert hat und im Setup-Programm den Haken für die verschlüsselte Datenspeicherung aktiviert hat, dann hat man ein System bekommen, das diese zwei Partitionen unverschlüsselt als erste zwei Partitionen auf der Festplatte geschrieben hat. Also in dieser Reihenfolge, Boot EFI ist die erste und dann kommt Boot. Alles, was dahinter lag, egal wie groß oder klein es war, wurde dann als Lux, meistens 1, geschrieben und darunter dann ein LVM und innerhalb des LVMs dann die Partition. So, es ist das einzige Mal, dass ich hier eine Bewertung reinschreibe. Das Ganze hat Probleme. Wie schwerwiegend diese Probleme sind, hängt davon ab, was der eigene Use Case ist. Für den, sag jetzt mal, in Anführungsstrichen normalen User, der nicht davon ausgehen muss, dass sein Notebook ihm unbemerkt entwendet wird und dann aber wieder zu ihm zurückkommt, mag diese Bewertung so verschmerzbar sein. Wer das Risikoprofil hat, dass es für ihn ein Problem ist, wenn sein Notebook aus dem Hotelzimmer verschwindet und dann scheinbar intakt wieder bei ihm ankommt, der wird bei dieser Bewertung sagen, kann ich nicht mitgehen. Denn das Problem ist, mach's mal umgekehrt, dass ausgerechnet die Partition /boot nicht durch Lux 2 geschützt ist. Und das heißt, es ist ein unverifizierter und nicht durch Verschlüsselung geschützter Kernel bootbar. Der Vorteil ist, man kann das Ganze mit WAP 2 booten. Weil der Kernel ist unverschlüsselt, der liegt ja so vor. WAP 2 kann den sich quasi nehmen und einfach damit ein System starten. Eben aus diesem Kernel und dem dann folgenden Init-RAM-FS. Wie gesagt, ob das für einen akzeptabel ist, das muss quasi das eigene Risikoprofil, die eigene Risikobewertung ergeben. So. Es gibt ein bisschen die Tendenz dazu, dass auch Distributionen versuchen, dieser Risikobewertung ein wenig zu folgen. Und deswegen auf eine andere Art der Partitionierung ausweichen. In diesem Fall wäre dann Boot EFI die einzige unverschlüsselte Partition und schon Boot wäre als Teil des Root-File-Systems eine verschlüsselte Partition. Bis heute Morgen stand an dieser Stelle, dass das Ganze mit WAP-BLS bootbar ist. Das OpenSUSE-Projekt hatte nämlich eine ganze Weile lang WAP-BLS als Default-Bootloader ausgeliefert. Seit dieser Woche wissen wir im OpenSUSE-Projekt zumindest, dass das nicht so ganz hingehauen hat. Deswegen ist jetzt Systemd-Boot der Way to go. Und damit ist dann OpenSUSE auch mal wieder näher dran an Fedora. Bei Fedora ist das meines Wissens nach schon eine ganze Weile so, dass darüber ja intensiv nachgedacht wird, Systemd-Boot als Standard zu nutzen. WAP kann eine solche Konstellation, in der außer Boot EFI nichts unverschlüsselt lesbar ist, nicht booten. Aus leidvoller Erfahrung einmal die kurze Anmerkung. Mancher wird das noch kriegen. Es gibt noch Rechner, die booten noch über BIOS. Legacy Boot, genau, danke. Das ist eine Erfahrung, die musste ich mal machen. Habe ich meinen halben Arbeitstag dran vertan. Asche auf mein Haupt. Manche werden wissen, wo der Rechner herkommt. Und das ist mir aufgefallen, das könnte eine SUSE-spezifische Implementierung sein, aber der Bootloader, so wie er ist, bootet nicht beliebig viele primäre Partitionen, obwohl GPT als Partitionierungsschema das prinzipiell hergibt. Es ist an dieser Stelle übrigens, da können wir auch jetzt direkt drauf eingehen, wenn wir zu Systemd Cryptanroll übergehen. Es ist an dieser Stelle übrigens unerheblich, dass ihr mehrere Partitionen hintereinander habt. Ihr könnt denen allen denselben Schlüssel geben. Es ist im Prinzip egal, die werden dann im Bootscreen, werdet ihr auch nur einmal abgefragt. Das Einzige, was passiert ist, dass das Token mehrfach bestätigt haben möchte, dass ihr vor diesem Token auch wirklich sitzt. Zumindest dann, wenn ihr die Verifizierung einschaltet. So, Systemd Cryptanroll. Systemd Cryptanroll ist im Prinzip ein Frontend. Das ist tatsächlich vor allem ein Programm, um quasi Crypt-Setup aufzurufen. Und ja, TPMs, FIDO2, also sprich, sagen wir mal, Hardware in irgendeiner Form für Lux 2 nutzbar zu machen. Prinzipiell erlaubt System Decrypter nur ein bisschen Config. Fußnote, das ist dieselbe Config, die auch CryptSetup erlaubt, aber System Decrypter nur ist etwas userfreundlicher, zumindest wenn ihr es aufsetzen wollt. Wenn ihr die Partition dann aus irgendeinem Grund mal mit CryptSetup öffnen müsst, Passwort vergessen, User zurücksetzen, keine Ahnung, Forensik, passiert einem ja auch hin und wieder mal so als Admin, man ist hin und wieder ja als Admin auch Forensiker. Ihr kommt da auch per CryptSetup dran. Wenn ihr das Ganze jetzt mit FIDO2 aufsetzen wollt, also ihr wollt definitiv kein TPM nutzen, dann werdet ihr in einem installierten Lux 2 ein paar Parameter setzen wollen, wenn ihr System Decrypt Enroll nutzt, nämlich ihr werdet das FIDO-Device identifizieren müssen. Idealerweise setzt ihr das an dieser Stelle erstmal auf Auto. Also sofern ihr noch das Passwort quasi auf den Fingern habt oder irgendwo aufgeschrieben auf einem Backup-Zettel, der danach geschreddert wird, nutzt Auto. Ansonsten, ihr könnt das FIDO-Device auch über DevKit finden, das ist da auch drin. Werden wir nachher auch noch mal kurz drauf eingehen, wie man das da finden kann. Das ist trotzdem der einfachere Weg. Sofern euch die FIDO-Tokens das erlauben, wollt ihr den FIDO-Credential-Algorithm setzen. Das ist ein wiederkehrendes Thema, das werde ich immer wieder aufbringen. Es gibt da verschiedene Schlüssel. Also standardisiert sind EDDSA, das ist im Prinzip ED 255.19, meine ich. Dann die elliptische Kurve SecPool 256, glaube R1. Und es müsste prinzipiell auch noch RSA 2048 drin sein. Nicht alle Tokens können alles. Das ist wichtig. Und selbst innerhalb derselben Tokens, also werde auf das Thema YubiKeys noch einmal kurz eingehen, aber zumindest die YubiKeys, die ich habe, können kein EDDSA. Es kann aber durchaus sein, dass sie es mittlerweile können, weil die YubiKeys ja mit einer quasi statischen Firmware ausgeliefert werden. Die ist ja nicht updatebar. NitroKeys können theoretisch was Neues lernen. Der NitroKey, den ich habe, kann aber EDDSA. Ich selber finde es immer sehr praktisch, wenn Tokens prinzipiell auch geschützt sind. Solltet ihr an dieser Stelle eine Client-PIN abfragen. Das muss auch kein numerischer Wert sein, das kann alphanumerisch sein. In meinen Augen ist User Presence auch immer eine ganz gute Idee. Das gibt auch einen gemeinsamen Parameter, aber ihr seid sicherer, wenn ihr das quasi einzeln aufruft und dann, ihr seid alle wohl erzogen, ihr habt alle ein Backup. Wenn ihr das zweite Backup reinmacht, dann müsst ihr die Partition vorher ja unlocken. Also ihr müsstet ja quasi das Passwort eingeben, um quasi einen neuen FIDO-Token enrollen zu können. Und das könnt ihr euch sparen, das Passwort eingeben zu können, indem ihr das erste FIDO-Token an dieser Stelle angebt. Dann könnt ihr im zweiten Schritt quasi das zweite Token, was ihr ausrollen wollt, dann hier explizit referenzieren. Also wenn ihr das macht, müsstet ihr quasi hier die explizite Referenz machen. Falls ihr ein FIDO2-Token habt, was ein Fingerprint unterstützt, das gab mal so einen Hype, ich würde es als Hype bezeichnen, weil es ist tatsächlich nicht so viel draus geworden, es hat sich irgendwie nicht durchgesetzt. Fußnote, ich kann durchaus auch verstehen, warum. Dann gibt es diesen Parameter, dürft ihr setzen, meines Wissens nach können die Tokens aber eben auch die Parameter davor und ihr könnt sie auch ohne Fingerprint nutzen. Ich würde an dieser Stelle, glaube ich, Zwischenfragen durchaus ermöglichen. Gibt es schon welche? Ja, gibt es ein Saalmikro? Da oben hatte sich einer gemeldet. Ach so, ja, dann so.
Also Frage ist, warum finden Sie, dass das ein Hype ist?
Also es hat sich meiner Einschätzung nach, also ich kenne das nur für wer hat denn das gemacht? Yubico hat einen Token gehabt, Phaethion, viele mehr jetzt noch ein. So richtig eine Verbreitung habe ich. Token 2, ja, okay. Okay, es gibt doch einige. Häufig gesehen habe ich sie nicht. Mir sind eher so die, sag ich jetzt mal in Anführungsstrichen, einfacheren FIDO 2 Tokens untergekommen als solche. Ich vermute jetzt auch mal, das ist wahrscheinlich eher in Richtung TPMs liefer, aber wer bin ich, das zu beurteilen? Wie gesagt, der Parameter ist da, also wer ihn nutzen möchte, das zieht sich durch, die Parameter sind überall dieselben. Also diese User Verification werde ich jetzt auch bei PAM U2F wieder benennen, die gibt's da auch und die macht da genau dasselbe. Wer noch eine Frage? Ja, ja, die Anmerkung war, dass die Yubico Bio hießen die, glaube ich, oder heißen die, glaube ich, FIDO-Tokens, die halt eben quasi über Touch die Verifikation machen können, einen eingeschränkteren Funktionsumfang haben. Ja, genau. Da gehe ich gleich auch noch drauf ein, das wird das Thema Challenge Response zum Beispiel betreffen. Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir gerade die Festplatte verschlüsselt, genau. Jetzt kommen noch mehr Fragen, ja. Nee, also es geht darum, wenn du quasi eine Festplatte verschlüsselst, also wenn du dieses ganze Spiel mit System Decrypt and Roll durchläufst, per Default wirst du das, also wirst du wahrscheinlich das Passwort abgefragt werden oder von der Festplatte, was du bei der Installation angegeben hast. Diese Abfrage kannst du entgehen, wenn du quasi an dieser Stelle, wenn du den zweiten Schlüssel angibst, weil dann hast du ja schon einen registriert, dann quasi den ersten als Unlock-Device benennst. Und da war noch eine Frage.
Ja, also dann war noch die Frage, wenn man jetzt also keinen FIDO 2 Token mit ja, Fingerprint hat, sondern nur so einen einfachen, ohne Fingerprint, ja?
Dann bist du hier.
Ja, genau. Und jetzt wird einem sein Laptop mit samt dem Schlüsselbund geklaut, weil das zusammen halt im Hotelzimmer liegt. Das war jetzt ja relativ doof, oder?
Na, dann ist immer noch diese PIN auf dem Schlüssel, also auf dem FIDO-Token drauf. Und du kannst halt die PIN nur endlich oft eingeben, bevor das FIDO-Token sich resettet.
Das heißt also, hier in dem Fall müsste ich auch jedes Mal die PIN mit eingeben. Beim Öffnen des Devices.
Okay. Wenn du quasi den Rechner bootest, also wenn du das hier gesetzt hast, ich empfehle das sehr, diesen Teil zu setzen, dann hängt die Sicherheit im Prinzip an einem Token, das sich nur mit extrem viel Vorwissen bootforten lässt. Ja, genau. Wir haben gerade schon festgestellt, machen wir die auch noch? Ja.
Kann ich den PIN im Nachhinein auch nochmal ändern oder ist der ja, einmalig?
Ja, den kannst du ändern, dann halt eben in den jeweiligen Programmen oder über Chromium für die jeweiligen Schlüssel halt. Aber da gehe ich jetzt nicht im Detail drauf ein. Also ich zeige nicht im Detail, wie quasi das Yubico-Programm funktioniert oder wie das genau, also welche Parameter da notwendig sind und ich zeige das auch genauso wenig für Nightwookie. So, ja, nochmal. Also wir haben jetzt festgestellt, wir haben den Rechner erfolgreich verschlüsselt. Entsperren der Festplatte geht also nur noch mit einem FIDO 2 Token. Nachdem wir dem jetzt gefolgt sind, man hätte es auch per TPM machen können. Und jetzt wollen wir noch den User sichern. Also wir wollen sicherstellen, dass quasi derjenige, der vor dem Rechner sitzt, ein Token braucht, um sich anmelden zu können. Da gibt es dieses schicke pam_u2f.so Modul. Das ist auch tatsächlich, das ist Open Source. Das wird von der Firma Yubico gepflegt ist aber als solches standardkonform. Also das ist keine herstellerspezifische Implementierung. Und als solches verwechselt das bitte bloß nicht mit dem PAM Yubico. Das gibt es auch. Das ist aber tatsächlich ein bisschen herstellerspezifischer und setzt auf Challenge Response. Ja, das ist der obligatorische Warnhinweis. Das ist so ungefähr so wie Zigarettenpackungen. Wenn ihr was an eurer Authentifizierung im System ändert, dann habt einen Rollback-Plan, habt eine offene Rootshell, seid sicher, dass ihr auf jeden Fall wieder ans System rankommt. Und sei es über ein Live-Boot-System. Ich habe mich noch nie ausgesperrt, aber ich sag's trotzdem immer dazu. Einmal kann immer das erste Mal sein, genau. So, wenn ihr jetzt PAM U2F nutzt, dann werdet ihr Erfahrung machen mit den Komponenten, aus denen der FIDO2-Standard besteht. Und das ist hier kein Tutorial für Keycloak oder sowas. Das hat letztes Jahr der Stefan Schubacher im Prinzip gegeben. Aber ihr werdet durch die wesentlichen Punkte durch müssen. Ihr werdet eine Origin haben. Das ist im FIDO2, in der FIDO2-Terminologie die Relying Party. Ihr werdet eine App-ID benennen müssen. Das ist die Anwendung, die quasi die Authentifizierung haben will. Genau. Und zu guter Letzt, um das Ganze zu persistieren, braucht ihr eine Datei, in der ihr die Ergebnisse als Schlüssel dann auch speichert. Und das Ganze dann auf User mappt. Also ihr seht, das ist hier die lokale Variante, die zentralisierte Server-Variante, die gängigerweise per FreeIPA realisiert wird. Die habe ich nicht, die habe ich aktuell nicht am Laufen, deswegen kann ich sie nicht zeigen. Sollte ich das mal irgendwann am Laufen haben, werde ich es bestimmt, werde ich es vielleicht nochmal vorstellen. Ja, es gibt dann noch ein paar mehr Parameter. Es gibt zum Beispiel diesen schicken Parameter, der gerne übersehen wird, CUI. Und der fordert einen dazu auf, mit dem Token zu interagieren, falls ihr das wollt. Genau. Und dann gibt es dieses schicke Ding User Presence und PIN Verification. Und damit könnt ihr spielen. Zeige ich euch gleich ein Beispiel. Vor dem Mühen lohnen gibt es ein bisschen Arbeit. Und das die Arbeit erledigt für euch ein Programm. Das ist PAM U2F CFG. Dieses Programm kommt im Prinzip immer mit. Wenn ihr PAM U2F installiert, dann ist dieser Aufruf mit dabei. Den gibt's gratis. Er funktioniert auch ohne Root-Rechte. Und ihr könnt da quasi diese ganzen Punkte, die ich euch gerade gezeigt habe, die könnt ihr hier alle eintragen. Und ihr müsst die dummerweise da auch alle eintragen. Beziehungsweise im Zweifel müsst ihr ansonsten wissen, was die Default-Werte sind. Es steht in der Dokumentation drin, dass die App-ID und die Origins sind normalerweise die der Hostname des Systems. Aber ich lebe nach dem Motto, Sachen lieber explizit zu definieren, deswegen habe ich sie hier eingetragen. Für den ersten Schlüssel, den ihr einem System unterjubelt für einen User, könnt ihr diesen Parameter setzen. Ihr müsst ihn aber nicht setzen. Der Vorteil, wenn ihr ihn setzt, ist, dass ihr direkt eine Konfiguration kriegt, die so auch in das Ausfall rein kann. Und wieder, ihr könnt mit dem Schlüsseltype oder mit dem Encryption-Algorithm spielen. Das sind dieselben Parameter, die es gerade schon bei Lux2 gab. So, wenn ich sage, es gibt den ersten Schlüssel, dann gibt es auch einen zweiten. Der Aufruf für den zweiten Schlüssel unterscheidet sich vom ersten nur dadurch, dass hier ein N steht und dann kommt als Ausdruck des Ganzen genau das. Ihr kriegt dann quasi, also der Output von dem ist tatsächlich das, was hier unter erster Schlüssel und User steht, mit den Optionen zusammen. Dann kommt das dann kommt der Doppelpunkt. Und der Doppelpunkt ist schon der Output hiervon. Das heißt, wenn ihr das nacheinander aufruft für verschiedene Schlüssel, dann kriegt ihr genau das, was dann auch in die Zieldatei muss. Wo auch immer die liegt. Eigentlich gut gemacht. Man muss nur die Doku verstanden haben. Wenn ihr jetzt eine moderne Linux-Distro einsetzt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die differenziertes Rechte-Management hat und dass die sowas Schönes einsetzt wie Polkit. Parallel läuft gerade der Polkit-Vortrag, also den müsst ihr euch jetzt leider im Stream dann alle im Nachhinein angucken. Da geht es darum, wie man Polkit-Regeln schreibt. Hier geht es nicht um das Schreiben von Polkit-Regeln. Also hier geht es nicht darum, wie man diese Regeln anpasst. Aber das Ding ist, Polkit ist ja im Prinzip ein Teil vom Systemd-Projekt und ist als solches auch sehr, sehr gut integriert und auch extrem gut optimiert. Und das heißt, dass Polkit irgendwann im Dezember mal eine Systemd-Datei, also Punkt-Service-Datei ausgeliefert hat, in der der Zugriff auf Hardware-Geräte verboten war. Das ist schlecht, genau. Und deswegen schreiben wir eine Override-Datei. Wie auch immer sie heißt, ihr dürft sie anders nennen, was auch immer. Es muss nur ein .conf hinten dran sein. Die Zahl ist verhandelbar, der Name ist verhandelbar. Nicht verhandelbar ist der Ort. Ihr müsst diesen Pfad anlegen, etc systemd system, polkit agent helper add. Und dahinter trägt dann polkit quasi für jeden Aufruf einzeln eine ID ein. Und dann .service.d. So. Darunter liegt eine Datei. Und diese Datei hat 3 Overrides. Sie erlaubt den Zugriff auf Hardware-Devices. Sie erlaubt den Zugriff auf der View Random. Und sie erlaubt den Zugriff auf ein Character Human Interface Device in WAR. Und das ist wichtig, weil ansonsten funktionieren FIDO 2 Tokens mit Polkit nicht. Und dann schlagen zum Beispiel Authentifizierungen, die ihr über Run Zero laufen lasst, fehl. Sudo funktioniert weiter, Run Zero funktioniert in diesem Fall nicht mehr. Wenn ihr mit eurer Authentifizierung spielen wollt, dann baut ihr so komplexe Dateien. Ich gehe jetzt nicht im Detail darauf ein, was man mit PAMD alles machen kann. Das ist auch ein wilder Mix von verschiedenen Syntax-Varianten, alte Syntax, neue Syntax für PAMD. PAMD ist ein wundervolles Werkzeug. Man kann damit echt tolle Sachen bauen. In diesem konkreten Fall, das ist tatsächlich so im Einsatz bei mir. Das ist die PAMD für quasi alle Rechner von Verwandten und sonst nicht wem, die unter meiner Fuchtel leben. Und das besagt im Prinzip, die Leute, die nicht root werden können über normale Wege, außer über Exploits, dürfen sich nur mit ihrem YubiKey oder ihrem NightBook-Key oder was auch immer sie haben und was von mir autorisiert wurde, authentifizieren. Und alle Leute, die root werden können, also ich, müssen auch noch ihr Passwort eingeben. So. In meinem Fall tatsächlich include common auth PC. Also die Frage war PIN oder Passwort. Also Leute, die nicht root werden können, die müssen die PIN für das FIDO2 Token eingeben und Leute, die root werden können, die müssen das User-Passwort aus der ETC Shadow quasi nachweisen und dann können die über U2F User Presence 1, User Verification 0, PIN Verification ist auch per Default 0, dann können die einfach über Antippen ihres YubiKeys sich authentifizieren. Ja, wir verlassen kurz das Thema FIDO 2 und gehen kurz in das Thema Challenge Response. Muss ein bisschen auf die Zeit gucken. Challenge Response ist ein symmetrisches kryptografisches Verfahren. FIDO2 ist asymmetrisch. Wir hatten gerade schon kurz das Thema, dass nicht alle FIDO2-Tokens alle Modi beherrschen. Das ist korrekt. Das zeigt sich hier bei Challenge Response. Gängigerweise ist die Fähigkeit für Challenge Response an die PIV-Fähigkeit einer Karte gekoppelt. Und wer PIV-Fähigkeiten implementiert meistens auch PGP. Was daran liegt, dass beides RSA-basiert war oder ist und die meisten Smartcards darauf ausgelegt sind. Warum reden wir drüber? Weil das Ganze für KeyPassXC von Bedeutung ist. Was ist wichtig im Betriebssystem? Ja, die Dienste müssen vorhanden sein, um mit solchen PIV-Karten interagieren zu können. Das heißt, wir brauchen SC-Daemon und CCID. Das kommt beides auch im selben Paket. Das ist üblicherweise... Das wird vom GNUPG-Projekt maintained üblicherweise oder von denen zumindest entwickelt. Und es muss diesen schicken Service geben, der ist auch distributionsübergreifend, also den gibt's meistens. So, ich gehe mal ganz kurz darauf ein, wie das in Herstellern so aussieht. Also bei YubiKey 5, nur mit denen habe ich es ausprobiert. Und ich habe es auch im Wesentlichen über die grafische Nutzeroberfläche ausprobiert. Gibt es eine grafische Nutzeroberfläche, mittlerweile ist das der YubiKey Authenticator for Desktop, da ist ein bisschen mehr auch reingewandert, die haben sich da mal ein bisschen ja mal ihre Software konsolidiert. Alternativ geht auch Kommandozeile IKMain. Das Schicke ist, das Programm legt einem einen zufälligen hexadezimalen Schlüssel an in einem Keyslot der eigenen Wahl. Wenn man dafür einen zweiten Schlüssel registrieren will, was man aus Backup-Gründen tun sollte, sollte man sich beim ersten Schlüssel auf jeden Fall den geheimen Schlüssel zumindest einmal rauskopieren. Idealerweise schreibt man ihn sich auch irgendwo hin. Und verwahrt diesen Zettel sehr, sehr sicher. Genau, und dann muss man bei YubiKeys noch festlegen, wie lange man drücken muss, dass man diese Aktion auslöst. Weil diese PEV-Karte, die kann ja noch mehr und die kann auch noch anderes. Und deswegen muss man das an dieser Stelle festlegen. Das ganze Thema für NitroKeys sieht ein bisschen anders aus. Man kann das über die NitroKey 2 App machen oder auf der CLI. Ich kann jetzt im Wesentlichen nur den CLI-Weg erklären. Der wesentliche Unterschied ist, das ist hexadezimal, das ist Base 32. Und das ist tatsächlich ein ganz gewaltiger Unterschied. Dadurch, dass ich nur die CLI kenne, muss ich mich dann ein bisschen durchbasteln. Das ist allerdings dokumentiert und läuft im Prinzip darüber, dass man sich hexadezimalen Input holt, diesen in Binärtext umwandelt, den Binärtext wandelt man in Base 32 um und das Ganze fügt man in einen Keyslot ein. Und wenn man das Ganze sehen möchte, wie das aussieht, dann sieht das so aus. Das ist das Einzige, was ich hier selber geschrieben habe, ist der OpenSSL-Befehl. Der Rest steht als solches so in der NitroKey-Dokumentation. Also im Prinzip ist das einfach nur einmal Zufall erzeugen, in diesem Fall über OpenSSL, ein Ausschreiben in diese random.txt, umwandeln in Binärtext und dann das Ganze in den Slot der Wahl auf dem NitroKey draufpacken. So, muss ein bisschen fliegen. SSH. Damit sind wir wieder zurück im Thema FIDO 2. SSH ist ganz dankbar, hat eine ganze Reihe von verschiedenen Schlüsselalgorithmen für die Authentifizierung mit SSH-Keys auf Servern. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Ganze mit FIDO 2-Tokens machen kann. Man kann das als Resident Key machen oder aber man nutzt den FIDO 2-Schlüssel dafür, um einen Schlüssel, der lokal auf dem System liegt, zu verschlüsseln. Das heißt, im ersten Fall ist es so, dass ich auf jedem System, an dem ich arbeite, wo ein SSH-Keygen drauf ist oder und dann auch SSH draufläuft, als Client, quasi mit meinem FIDO-Token drangehen kann, mir die Schlüssel runterladen kann und dann beliebige Server, die auch immer diese Tokens oder die auch immer den öffentlichen Schlüssel dann haben, quasi behelligen kann. Im zweiten Fall bin ich quasi an das System gebunden, auf dem ich gerade bin, auf dem ich gerade diesen Schlüssel generiert habe, der dann mit dem FIDO 2 Token geschützt wurde. Das wäre also quasi der Fall, ich muss selber dafür sorgen, dass der Schlüssel von A nach B kommt. Im anderen Fall kommt der Schlüssel von selber, wenn ich mit meinem FIDO 2 Token komme. Grundsätzlich, ich glaube, das haben die meisten schon mal irgendwo gesehen, SSH-Keygen und wesentlich ist, wir spielen mit den Algorithmen und mit den Optionen. Im Zusammenhang mit FIDO 2 Tokens gehen ED25519SK und ECDSASK. Also relevant ist die SK-Endung, weil die Nicht-SK-Endung wäre nicht mit dem FIDO 2 Token interagierend. Ja, der Parameter groß O, der darf wiederholt werden. Man kann verschiedene Optionen einstellen. Für den Fall, dass man den Schlüssel gerne auf seinem FIDO 2 Token haben möchte, also quasi dieser mobile Fall, ich wechsle den Rechner und habe immer denselben Key, also denselben SSH-Key, wähle ich einen Resident Key. Genau, Vorteil, ja, ist unabhängig vom jeweiligen PC. Nachteil, ich verbrauche Keyslots auf dem FIDO Token. Und die üblichen FIDO Tokens haben davon nicht unendlich viele, weil Speicher kostet Geld. Wissen wir alle. Wer will, kann hier auch noch einen Username eintragen. Man kann ja auch noch eine Application eintragen. Muss man nicht. Und man kann eintragen, was benötigt wird. Das ist prinzipiell verhandelbar, ob man eine PIN oder eine Berührung braucht. wie gesagt, eigenes Risiko, eigene Risikobewertung, sage ich da nur. Ich habe tatsächlich beides immer an. Praktischer Hinweis, wenn man jetzt eben diesen mobilen Fall ausprobiert, ich wechsle quasi regelmäßig meinen Rechner und ziehe aber meinen FIDO-Token quasi immer mit, dann kann man sich Referenzen auf den Resident Key auf den jeweiligen Rechner laden. Das genau betrifft eben diese Schlüssel, die mit O-Resident erzeugt wurden, und das geht einfach per SSH-Keygen-K, Groß-K. Genau. Und was auch immer dann an Resident Keys für SSH auf dem FIDO-Token rumlegt, das ist dann auf einmal in dem Verzeichnis, wo man gerade ist. Und ist dann auch mit dem Passwort geschützt, was man in dem Moment eingegeben hat. Die PIN, die man dann parallel nutzen kann, die ist nochmal separat. So, gut. Und dann bin ich beim Thema Nerdspielerei. Wie Bildschirmsperre. Also, wie kommt man dazu? Ich glaube, der ein oder andere kennt das vielleicht. Es gibt so Rechner, die sperren sich, wenn man ein Stück Hardware entfernt. Das kann man selber bauen unter Linux. Und das ist auch gar nicht so krass schwierig. Man braucht nämlich nur ein klein wenig Technik. Und die ist überall in systemd-basierten Systemen auch schon da. Nämlich UDEF, Login Control und ja, das Bash-Skript, das gibt's leider noch nicht. Das muss man leider selber schreiben. Ja, kurzer Exkurs, was ist das jeweils? Also UDEF ist ein Programm zur Interaktion des User Space mit Geräten des Kernels. Man kann damit Geräte umbenennen, man kann erkennen, wenn sich was ändert an den Geräten, und man kann daraus Aktionen ausführen. Login Control ist ein ist im Prinzip das CLI-Programm zu Systemd Login ist im Prinzip Session-Verwaltung auf dem System. Es betrifft den gesamten Lebenszyklus. Man könnte also quasi auch durch Entfernen eines FIDO2-Tokens oder einer anderen Hardware die komplette Session einfach umbringen. Wollen wir in diesem Fall nicht. Wir wollen einfach nur die Bildschirmsperre auslösen. Was machen wir? Wir beobachten in UDEF die Aktion Remove. Wir beobachten das für die Subsysteme USB und Input. Es liegt daran, dass manche Tokens da an der Stelle ein bisschen auch, also in verschiedenen Subsystemen sind, aber das sind die zwei, wo ich rausgefunden habe, dass sie auf denen auf jeden Fall sind. Und das Ganze machen wir per UDEF Admin Monitor. Und das Ganze muss per Root ausgeführt werden. Wenn wir dann am Ende eine Regeldatei rauskriegen, dann liegt die unter /etc/udef/rules.d, und so kann das aussehen. Also das ist tatsächlich das, was rauskommt. Das ist jetzt auch relativ nah dran an dem, was ich laufen habe, also auch mit den Vendor-IDs und so weiter und dem dazugehörigen Skript. Wie man sieht, ich habe YubiKeys und NitroKeys im Einsatz, und weil ich quasi erkennen möchte, wenn eines von beiden entfernt wird, habe ich einen Kommandozeilenparameter für mein Skript dazugepackt. Ich empfehle sehr, das zu tun, wenn man den Fall hat, dass man verschiedener Hersteller FIDO-Tokens nutzt. Können wir das gleich machen, die Frage? Super. Genau. Login Control, da gehe ich jetzt ein bisschen schnell drüber hinweg. Login Control ist gibt einem auch eine ganze Menge Informationen aus. Man kann darüber abfragen, welche Sessions es gibt. Man kann darüber Sessions sperren, auch nach ID. Oder eben per Blanket oder ja allgemein einfach alle Sessions, die gerade offen sind. Log-Sessions versus Log-Session. Wenn man sich da in komplexere Sachverhalte reingibt, à la so Späße wie sperre Sessions nur für User, denen das wirklich wichtig ist, dann tut man gut daran, Login Control mit dem Parameter J jeweils auszuführen. Dann gibt es einem nämlich JSON aus, und JSON kann man mit JQ filtern. Und auf diesem Weg kommt man zum Beispiel über diese schicke JQ-Abfrage dann zur Session Number. Ja, und dann brauchen wir leider noch LSUSB. Habe ich oben verschwiegen, dass man das braucht, aber wenn man KeePass XC im Einsatz hat, dann braucht man LSUSB. Der Hintergrund dafür ist, das habe ich gerade im Kontext KeePass XC und Challenge Response schon angesprochen, das sind verschiedene Modi, die hier eingespannt werden. Also ein FIDO-Token für den PEV-Modus startet quasi neu, wenn es in diesen PEV-Modus kommt. Das sieht für den Rechner so aus, als würde es abgesteckt und verschwinden. Es ist aber immer noch da. Und um quasi zu sicherzustellen, dass der Rechner sich nicht sperrt, nur weil man gerade KeePass XC verwenden wollte, also das ist echt unpraktisch, kann ich sagen, sollte man LSUSB einsetzen und einmal abfragen, ist das Ding wirklich weg? Genau. Und da kommt im Prinzip sowas raus, also LSUSB, Grab und deswegen auch dieser Parameter, der da an dem Skript mit dran hing, also YubiKey, NitroKey, danach kann man grappen. Und wenn quasi dieser Wert leer ist, weil das Token wirklich weg ist, dann kann man ja den Rest machen. Und dann kommt zum Beispiel dieses Skript raus, das ist das Einfache, das andere, das hat ein paar mehr Zeilen, das nach Usern filtert. Und das wollte ich euch jetzt ersparen. Aber das ist das, was rauskommt. Also ich teste quasi, ist der Schlüssel wirklich weg? YubiKey teste ich das, NitroKey teste ich das. Und dann gucke ich einfach, ja, ist der Schlüssel wirklich weg? Ist der Parameter gesetzt und so weiter? Und wenn so ist, dann einfach Session sperren, noch einen Log-Eintrag setzen und das war's. Und das ist sehr praktisch, wenn man zum Beispiel, wenn es zum Beispiel an der Tür klingelt und man den Rechner sperren muss. Oder halt eben zum Beispiel auf Arbeit, wenn man jedes Mal, wenn man den Rechner zu sperren vergisst, einen Kunden ausgeben muss. Das geht ganz schön ins Geld. So, an dieser Stelle bin ich durch. Ha, ich habe die Zeit perfekt gehalten. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Falls ihr mehr lesen wollt.
So, Fragen.
Gab da auf jeden Fall eine. Ach.
Kann ich bei KeePass XC jetzt mittlerweile auch zwei verschiedene Challenge Responses benutzen, um eine Datenbank zu sperren? Weil bei meinen letzten Versuchen war das immer der gleiche, wenn ich zwei Keys habe.
Das ist der Punkt mit dem, schreibt dir quasi diesen Wert zwischendrin raus. Also das ist auch, wenn ich diesen selben Vortrag in einem, weiß nicht, ob ich optimistisch sein sollte, aber ich hoffe ja immer noch, dass wenn ich den Vortrag in 2 Jahren halte, ich diese Folien streichen könnte, weil KeePass XC gerade Entwicklungen hat, FIDO 2 als Token zu nehmen. Ich hoffe, es ist irgendwann Legacy.
Du sagtest bei der Folie zur Lux2-Verschlüsselung, dass man Boot verschlüsselt haben sollte.
Ja.
Aber hast du nicht, wenn Boot EFI eh unverschlüsselt ist, eh dasselbe Problem, dass jeder deinen Grub anpassen könnte? Also du bräuchtest doch eh Secure Boot, um dich gegen diesen Fall zu schützen.
Ja, du brauchst Secure Boot, um dich gegen den Fall zu schützen, dass jemand Grub anpassen kann. Allerdings, dadurch, dass ja moderne Distros faktisch Secure Boot an der Stelle aushebeln, dass sie mit einem Shim booten, kannst du sobald quasi, also wenn du quasi eine Modifikation von Kernel oder InitRamFS hast, wahrscheinlich würdest du das InitRamFS modifizieren als unberechtigter Teilnehmer und das ist wiederum nicht verifiziert, kommst du dann an den Punkt, dass du quasi dem System nicht mehr vertrauen möchtest, weil da jemand reingegriffen hat. Das ist im Prinzip die Angriffskette, die wir hier haben. Also ich weiß natürlich, dass...
Also mein Kommentar geht, ich kann das gleich noch ein bisschen kommentieren dazu. Ja, dann müsste aber, also das, was passieren könnte, wäre ja, dass dann die EFI-Binary modifiziert wird. Uh-huh. Und das Einzige, was das Ding tut, ist ja ein Kernel laden und danach ist es weg. Also der Kernel überschreibt das ja normalerweise, den kompletten Memory, das heißt, da kommt man nicht rein. Also mit viel Tricks vielleicht, aber schwierig. Und dann habe ich noch einen Kommentar dazu. Du hast extra geschrieben, unmodifiziertes Grub 2 nutzbar, weil ich habe hier einen Rechner, der bootet die zweite Variante mit Grub 2. Also ich weiß, dass das geht.
Okay. Aber Grub ist sowieso so ein Ding, weil ich meine, hey, die ganzen Distros patchen sich da echt hart ein.
Ja, also man muss es derzeit Grub 2 nur patchen, wenn man Argon 2 benutzen will als Verschlüsselung. Aber Lux 2 geht.
Ah.
Mit dem offiziell releaseden Grub 2 seit, keine Ahnung, Ende des Jahres.
Aber du willst ja eigentlich Argon 2 ID als
ja,
Key Derivation für deine Recovery Passphrase haben.
Genau, dann muss man es noch patchen.
Ja.
Aber genau, also ich wollte halt nur sagen, man muss nicht unbedingt Systemd Boot oder irgendwas anderes.
Das ist ein guter Hinweis, das merke ich mir.
Weitere Fragen? Äh,
Hi, ich stolper über das Thema mit der PIN-Eingabe. Also wenn so ein einfacher Key, der hat ja wirklich nur die eine Taste. Das heißt, ich habe dann auf dem Desktop nochmal eine extra PIN-Eingabemaske.
Ja, du kriegst quasi eine, also so wie dein, wenn du einen verschlüsselten Rechner bootest, dann kriegst du ja auch quasi so ein Feld, wo du ein Passwort eingeben musst. Und in diesem Feld gibst du halt anstelle des Passworts diese PIN ein. Und diese PIN wird halt dann quasi gegen das die Smartcard, die halt das FIDO 2 Device ist, geworfen und das checkt halt, passt die PIN? Ja, nein. Und wenn ja, dann geht's hier quasi die ganze Sequenz weiter.
Okay, sieht nicht nach weiteren Fragen aus. Dann herzlichen Dank, Thomas.
Vielen Dank.